Wenn man an Karfreitag denkt, dann kann man häufig zu dem Schluss kommen, wir wollen den Tag ganz bewusst und ganz andächtig in Stille verbringen. Damit wir das ein Stück weit nachempfinden können, wie das den Menschen damals gegangen ist, die auf einmal ihren Herrn und Heiland verloren haben. Man könnte hinzufügen, wir wollen das auch tun, um den Tag in ganz besonderen Ehren zu halten. Allerdings tun wir das heute in dem Bewusstsein, dass es einen Ostermorgen gibt, dass es einen Ostersonntag gibt, den wir feiern können. Sollten wir jemals überlegen, dann den Karfreitag vielleicht irgendwann mal nicht mehr so für wichtig zu nehmen oder hinten runterfallen zu lassen oder ihn gar einzustellen, dann sollten wir wirklich ins Grübeln kommen. Weil die Zeit des Leidens ist eine ganz wichtige Zeit, die wir betrachten. Die Zeit, bevor Jesus gestorben ist, beziehungsweise bevor er auferstanden ist, ist ganz wichtig gewesen. Nicht nur die Zeit seines Wirkens, sondern auch die Momente, bevor er gekreuzigt worden ist. Ich will daher versuchen, heute Morgen ein paar Blickwinkel aufzuzeigen, unter welchen wir einen Bibeltext, den wir alle kennen, vielleicht anders sehen können und anders lesen können. Und dass wir den Bibeltext einmal angucken, ohne damit das Halleluja von Sonntagmorgen zu verbinden, sondern nur auf den Teil bis zum Tod Christi. Es handelt sich um den Passionsweg, den Jesus geht in Lukas 23. Ich lese die Verse 26 bis 46. Als sie Jesus abführten, kam Simon aus Kyrene gerade vom Feld zurück. Sie zwangen ihn, hinter Jesus herzugehen und ihm sein Kreuz zu tragen. Ihnen schlossen sich eine große Menschenmenge an, darunter viele trauernde und wehklagende Frauen. Doch Jesus wandte sich um zu ihnen und sagte: Töchter Jerusalems, weint nicht um mich, sondern klagt über euch selbst und über eure Kinder. Denn es kommt die Zeit, da werden sie sagen: Glücklich sind die Frauen, die kinderlos geblieben sind, deren Körper nie ein Kind geboren haben und deren Brüste kein Säugling gestillt haben. Die Menschen werden die Berge anflehen, auf sie zu fallen und die Hügel, sie unter sich zu begraben. Denn wenn dies schon mit dem grünen Holz geschieht, wie wird es dann erst dem toten Holz ergehen? Auch zwei andere Männer, beides Verbrecher, wurden abgeführt, um mit ihm hingerichtet zu werden. Schließlich kamen sie an den Ort, der Schädelstätte heißt. Dort wurden alle drei gekreuzigt, Jesus in der Mitte und ein Verbrecher rechts und einer links von ihm. Jesus sagte: Vater, vergib diesen Menschen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und die Soldaten würfelten um seine Kleider. Das Volk schaute zu, während die führenden Männer lachten und spotteten. Er hat andere gerettet, sagten sie. Soll er sich doch jetzt selbst retten, wenn er wirklich Gottes Auserwählter, der Christus ist? Und auch die Soldaten verhöhnten ihn. Sie gaben ihm Weinessig zu trinken und riefen: Wenn du der König der Juden bist, rette dich doch selbst. Über ihm am Kreuz wurde eine Inschrift mit den Worten angebracht: Dies ist der König der Juden. Einer der Verbrecher, die neben ihm hingewandt war, spottete: Du bist also der Christus? Beweise es, indem du dich rettest und danach uns. Doch der andere ermahnte ihn: Hast du nicht einmal jetzt Ehrfurcht, da du dem Tod vor Augen hast? Wir haben für unsere Vergehen den Tod verdient, aber dieser Mann hat nichts Ungerechtes getan. Da sagte dieser zu Jesus: Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus antwortete: Ich versichere dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Inzwischen war es Mittag geworden und die Dunkelheit legte sich über das ganze Land bis um circa 3 Uhr nachmittags. Die Sonne hatte sich verfinstert und plötzlich zerriss der Vorhang im Tempel. Jesus rief: Vater, ich lege meinen Geist in deine Hände. Und mit diesen Worten starb er. Ein für uns Christen wohlbekannter Text, in welchem wir noch einmal die Leiden Jesu sehen, bis hin zur Kreuzigung und zum Tod. Alles, was in und um Jesus herum passiert, wird hier beschrieben. Um nun diesen Text einmal etwas anders wahrnehmen zu können, werden wir 4 verschiedene Brillen aufziehen. Durch diese werden wir erkennen, wie reichhaltig auch dieser Text ist und dass es nicht nur darum geht, wie Jesus zum Kreuz kam und sterben musste, sondern wie liebevoll Jesus hier mitten in seinen Qualen agiert. Wie sehr er bis dahin leiden musste, können wir in den Kapiteln und in den Versen vorher lesen und haben wir auch einen Teil schon in der Lesung gehört. Der Einstieg in Vers 26 zeigt uns das nochmal. Er konnte das Kreuz nicht mehr tragen und deswegen musste es Simon aus Kyrene. Er war kraftlos und körperlich am Ende. Das Kreuz, das man auf Golgatha hinauftragen musste als Verurteilter, war so schwer, dass man es zwar tragen konnte, aber unter Last. Und normalerweise war es einem, der gekreuzigt worden war, nicht so ergangen, dass er vorher ausgepeitscht und gefoltert worden ist. Denn man sollte auf Golgatha ja leiden müssen und nicht einfach aufgrund Erschöpfung sterben können. Deshalb ist all das nochmal wichtig zu wissen, wenn wir uns den 4 verschiedenen Blickwinkeln preisgeben. Beginnen wir mit der ersten Brille: Jesu Liebe zu seinen Nachfolgern. In den Versen 27 bis 31 wird deutlich, wie liebevoll Jesus auf die Volksmenge und die trauernden Frauen eingeht, die ihm folgen. Trotz all dem Schmerz, trotz der körperlichen am Ende sein und dieses Spürens, dass man innerlich und äußerlich nicht mehr kann, hört er die Frauen weinen. Er hört sie nicht nur, er beachtet sie auch. Ich weiß nicht, in wie vielen Situationen wir uns befinden, wo wir körperlich oder seelisch am Ende sind und das Weinen mitkriegen, das Freunde oder Familie um uns haben. Selbst wenn sie am Bett sitzen oder wenn wir am Tisch zusammen essen. Ich selbst habe in der einen oder anderen Situation nur noch einen Tunnelblick gehabt und nicht mehr wahrgenommen, wenn man für, mit oder über mich geweint hat. Jesus hingegen hört es. Er nimmt es wahr. Und das Erstaunliche ist, er reagiert sogar darauf. Inmitten seines ganzen Leides bringt er kein Mitleid oder bedankt er sich nicht für das Mitleid oder fängt selber an zu weinen. Nein, er tröstet sie. Er gibt ihnen zu verstehen, dass sie lieber um sich selbst, ihre Kinder und ihre Stadt weinen sollten. Denn die Worte Jesu sind nicht grundlos gesprochen, dass eine Frau in den kommenden Situationen und Jahren besser kinderlos geblieben wäre. Nicht, weil er ihnen keinen Nachwuchs gönnt, sondern weil er weiß, wie schmerzhaft es ist, Nachwuchs zu verlieren und wie schwer es ist, ein Kind gehen zu lassen. Jesus wusste schon, dass der Stadt Jerusalem schlimme Zeiten bevorstehen und dass dabei kein Stein auf dem anderen bleiben wird, dass kein Mensch davon verschont werden wird und dass es bei Kämpfen um die heilige Stadt einige Menschen ihr Leben lassen müssen. Genau 40 Jahre später sollte das Ganze ja passieren und die Stadt und der Tempel zu Schutt und Asche werden. Und natürlich dann auch die Menschen, die dafür gekämpft haben, dass das nicht passiert. Der Ausspruch in Vers 31, denn wenn dies schon mit dem grünen Holz geschieht, wie wird es dann mit dem toten Holz sein, soll wohl in diese Richtung deuten, dass es oder wie sehr ein Israelit leiden muss, wenn schon Jesus leiden muss, obwohl er sündlos ist. Man kann dieses schwere Sprichwort, was hier steht, vielleicht so übersetzen. Wenn schon Jesus, der nichts getan hat, so viel durch die Römer leiden muss, wie viel mehr werden dann die Leute leiden und die Juden in Jerusalem leiden müssen, die tagtäglich Schuld auf sich laden? Es ist unmenschlich, was Jesus hier erleiden muss. Und doch hat er noch die Liebe und Kraft dafür übrig, den trauernden Frauen Mut zuzusprechen, auf dass sie verstehen, worum es wirklich geht, worüber sie wirklich trauern können. Sein Wesen geht über vor Liebe für sein Volk. Setzen wir uns nun eine zweite Brille auf: Jesu Liebe zu seinen Verfolgern. In den Versen 32 bis 38 wird berichtet, wie Jesus auf die Menschen reagiert, die ihm die Strafe unmittelbar zuführen. Die Härte der römischen Soldaten hatte er schon vorher unmittelbar und stark spüren müssen. Er wurde auf bestialische Art und Weise ausgepeitscht. Ihm wurde eine Krone aus purem Dorn auf den Kopf gesetzt und nun binden sie ans Kreuz um seine Gelenke an Armen und Beinen mit großen Nägeln zu durchbohren. Als sie das tun und ihn am Kreuz aufrichten, fängt er nicht etwa an, sie zu verfluchen, ihnen zu beweisen, wie mächtig er eigentlich ist und ihnen zu drohen. Nein, er hat wiederum nur Liebevolles für sie im Sinn und im Wort. Er weiß, dass es nicht ihre Schuld ist, dass er da hängt. Ihm ist auch bewusst, dass sie eigentlich nur ihre Pflicht tun, die Römer. Obwohl sie natürlich verweigern könnten, dies zu tun, weil sie vielleicht auch an ihn glauben, aber dann müssen sie mit ihrem Leben bezahlen. All das Leid, welches sie ihm zuführen und zugefügt haben, hindert ihn nicht daran, für sie vor dem Vater zu beten. Jesus tritt für sie im Gebet ein und bittet seinen Vater, dass er sie verschone. Und das gerade, weil sie überhaupt nicht wissen, was sie da tun. Er kann keine Abneigung gegen sie entwickeln. Denn auch in diesem Moment ist pure Liebe in seinem Herzen und in seinen Worten. In manchen Bibelübersetzungen stehen die Worte "Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun" in Klammern. Nicht, weil es komisch klingt oder weil es nicht genau hier reinpasst. Ganz einfach, weil sie in ein paar älteren Handschriften nicht zu finden sind. Natürlich könnte man dann sagen, wenn sie da nicht zu finden sind, dann hat man sich sie ausgedacht. Jesus hätte sowas bestimmt inmitten seines Leides nicht gesagt. Kann man denken, will ich aber nicht. Und ich glaube es auch nicht. Ich gehe fest davon aus, dass Jesus diese Worte gebetet und öffentlich laut gesagt hat. Denn alles, was darin steckt, sprengt den menschlichen Verstand inmitten eines so großen Leides. Es sprengt meine Vorstellungskraft, sich überhaupt darüber Gedanken zu machen, dass er sowas sagen könnte, obwohl er leidet und obwohl er und dabei genau die Menschen im Blick hat. Vor allem auf der Grundlage der nächsten Verse ist es klar, dass er sowas beten kann und dass das nur Gott kann, weil er da durchgehend verspottet und verachtet wird. Und dann macht es keinen Sinn, wenn das doch passiert, dass man sich solche Worte ausdenkt. Genau wie bei der Liebe zu seinen Nachfolgern richtet Jesus den Blick auf das Zukünftige. Er weiß, wie sie mit ihm umgegangen sind und wie sie nun mit ihm umgehen werden. Er weiß, dass kein Weg daran vorbeiführt, dieses Leiden zu durchgehen und am Kreuz zu sterben. Er nimmt das auf sich, dass er verhöhnt und verspottet wird und dass der Schild König der Juden über ihm aufgeschlagen wird und das noch in verschiedenen Sprachen, damit alle es lesen können. Jeden der Menschen, die ihn öffentlich oder im Inneren mit Worten, Gesten oder Taten beleidigt haben, verspottet haben oder beschimpften, liebt er so sehr, dass er ihnen die Vergebung seines Vaters zusicherte. Nehmen wir nun die dritte Brille, Jesu Liebe zu den Verlorenen. Die Verse 39 bis 43 sind genau inhaltlich so schwer wie die vorherigen. In ihnen wird Jesus ebenfalls hart beschimpft. Interessant an diesen Versen ist aber zweierlei. Zum einen ist da der Verbrecher, der ihn beschimpft, der mit ihm gekreuzigt wird und der eigentlich genau die gleichen Worte an ihn richtet wie die Römer und die Pharisäer und das ganze übrige jüdische Volk oder Verfolgern, die da sind. Zum anderen ist da der Verbrecher, der Jesus verteidigt, der für ihn einsteht und der sich ihm völlig hingibt. Bleiben wir einmal kurz bei dem schimpfenden Verbrecher. Dieser reiht sich nahtlos in die Lästerung der anderen mit ein. Eigentlich unvorstellbar, da er Jesus doch anscheinend zu kennen vermag. Wie kommt es, dass er ihn verspottet, dass er dann über Christus schlecht redet? Ich glaube, dass dieser Verbrecher auch im Angesicht seines Todes nicht wahrhaben wollte, wer da neben ihm hängt. Denn wenn er es zugelassen hätte, dann wären ihm diese Worte nicht über die Lippen gekommen, sondern er hätte nun um Vergebung seiner Schuld gebeten. Er hätte aufgehört mit dem Lästern und hätte verstanden, dass der Mann neben ihm zu Unrecht gekreuzigt wird. Und genau das hat nämlich der andere Verbrecher verstanden. Er erkannte, und deshalb ermahnte er seinen Mitverbrecher, dass er aufhören sollte zu lästern. Er fragt ihn, ob er noch nicht mal im Angesicht des Todes Ehrfurcht vor Gott habe. Es kommt nicht aus seiner Laune heraus, weil er sich vermeintlich dadurch besser stellen will. Nein, er wusste, dass er sterben wird und er hat erkannt, wer da neben ihm ist. Und genau deshalb kann er dem anderen sagen, hast du nicht einmal jetzt Ehrfurcht vor Gott, da du den Tod vor Augen hast? Er ermahnt den anderen Verbrecher mit der Erkenntnis, wer da neben ihm gekreuzigt ist. Es war nicht etwa Petrus, Johannes, Jakobus oder sonst ein Jünger, der diese Worte ausspricht. Nein, es ist ein Verbrecher, der weiß, wie viel er verbrochen hat und wie viele Verbrechen er begangen hat. Wie viele Menschen er womöglich betrogen und belogen, beklaut und getötet hat. Dieser Mann erkennt, wer das neben ihm wirklich ist. Dieser Mann, der in der Mitte hängt, ist kein Verbrecher wie er. Er ist kein Mensch, der andere ausraubt oder bestiehlt. Es ist viel mehr, als man nur auf dem ersten Blick erkennen kann. Dieser Mann neben ihm ist der Sohn Gottes. Und weil dieser eine Verbrecher das verstanden hat und seine Schuld offengelegt hat und daran glaubt, dass Jesus Gottes Sohn ist, kann Jesus ihn voll Liebe anschauen. Darüber hinaus sichert er ihm sogar zu, noch heute mit ihm im Paradies zu sein. Jesus spricht ihm also die Vergebung zu und nimmt ihn als sein Kind auf. Der Verbrecher hat keine Chance mehr, sich zu bessern, ein besseres Leben zu führen, sich vielleicht taufen zu lassen. Nein, es ist so, wie uns der Römerbrief auch berichtet. Der Glaube an Christus hat ihn gerettet. Diejenigen also, die zu den Verlorenen gehören, die keiner wirklich in seiner Nähe haben will, weil sie nicht dazugehören oder weil sie Dreck am Stecken haben, genau diesen Menschen und diese Menschengruppe nimmt Jesus in den letzten Momenten seines Todes liebevoll in den Blick und er errettet ihn. Für den Schluss setzen wir uns noch eine letzte Brille auf. Jesu Liebe zu seinem Vater. Nun nimmt der schicksalhafte Tag seinen Lauf. Es wird Zeit, die Prophezeiung zu erfüllen und die Macht des Todes und der Sünde endgültig zu besiegen. Die Verfinsterung und das Zerreißen des Tempelvorhangs sind die Zeichen, dass der Verbrecher recht hatte. Denn dort hing kein schuldiger Nazarener, es hing Gottes Sohn für die Sünden der Welt dort. Im Garten Gethsemane betete Jesus zuerst mit viel Angst um einen Ausweg. Und dennoch schloss er sein Gebet mit den Worten ab, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. An diesem und den vielen Worten über seinen Vater im Himmel erkennen wir die innige Liebesbeziehung zwischen den beiden. Genau diese ist es, die Jesu letzte Worte prägen, denn er spricht keine leeren Worte wie, ich kann nicht mehr oder ich will nicht mehr oder ich hab's doch versucht oder ich komme wieder. Nein, er redet mit seinem Vater und übergibt ihm seinen Geist in seine Hände, in die liebenden Hände des Vaters. Und so vollendet er den Plan, den beide von Anfang an verfolgt haben, die Macht der Sünde und des Todes zu besiegen, mit diesem einen Mittel, was dazu notwendig war, alle Schuld auf Jesus zu legen und damit Gott selbst dafür bezahlen zu lassen. Deshalb konnte der erlöste Verbrecher vorher erkennen, wer Jesus wirklich war. Und auch der römische Soldat musste danach Gott loben und erkennen, dieser Mann war wirklich Gottes Sohn und er war unschuldig. In den letzten Momenten seines Leidens hat Jesus nicht die Wut gepackt und er ist davongelaufen oder er ist vor Angst davongelaufen. Im Gegenteil, er hat sich noch die Zeit genommen, seinen Nachfolgern Mut zuzusprechen, seinen Anklägern zu vergeben und einem verlorenen Menschen die Erlösung zuzusprechen. All das darf einmal wahrgenommen werden, wenn wir Karfreitag so feiern, als ob es Ostersonntag nicht gegeben hätte. Nicht im ketzerischen Sinne, sondern in der Wahrnehmung, wie viel Liebe Jesus in den letzten leidensvollen Momenten seines Lebens den Menschen entgegengebracht hat. Und das, obwohl er physisch am Ende war. Es ist für mich unvorstellbar, wie Jesus wirklich leiden musste. Und das alles für mich, der immer wieder vom Weg abkommt und dadurch täglich die Vergebung neu zugesprochen braucht, sie hören darf und hören muss. Amen.